zwischen Hamburg und Haiti. Old Firm, das Traditionsderby spaltet Glasgow. Eine Sendung von Jens-Peter Marquardt. Mitarbeit Simone Rosenblatt, ARD-Studio London.
Zwei Reihen Polizisten sind vor der Südwestecke des Ibrox-Stadions in Glasgow aufgezogen. Dazwischen eine Reiterstaffel. Vom Osten her drängen zigtausende Rangers-Fans ins Stadion, von Westen her die Gäste. Rund 7000 Celtic-Fans. An der Südwestecke geraten beide Fangruppen in Sicht und Hörweite. Die Rangers rufen Verwünschungen hinüber zu den Celtics. Die Celtic-Fans gröhlen aus gut 100 Metern Entfernung zurück, schwenken irische Flaggen. Bunte bengalische Rauchschwaden steigen in den Himmel. Ein Polizeihubschrauber knattert über dem Stadion. Rangers gegen Celtic ist ein Hochrisikospiel. Letztlich ist es aber eine Minderheit, die hier wortgewaltig aufeinander losgeht. Die Mehrheit im natürlich ausverkauften Ibrox-Stadion sind einfach leidenschaftliche Fans, leidenschaftlich in der Unterstützung und der Begeisterung für ihren Club. Rangers-Fan David kommt mit seinem 10 Jahre alten Sohn Andrew zum Spiel. Sie halten sich raus aus den Auseinandersetzungen zwischen den Fans, bei denen es in der Vergangenheit auch Tote gegeben hat. Vater David hofft, dass diese dunkle Seite des schottischen Fußballs der Vergangenheit angehört.
My son and I never ever get involved in that. It's nonsense. It's a dark side to Scottish football that still exists, but hopefully that's in the past.
I don't like Celtic. I think...
Er möge Celtic einfach nicht, meint Sohn Andrew. Hoffentlich könnten die Rangers, die in der ersten schottischen Liga hinter Celtic auf Rang 2 stehen, heute gewinnen. Nach den Spieltagen entspannen sich David und Andrew schnell wieder. Andrew frotzelt dann montags noch ein bisschen mit seinen Celtic-Freunden in der Schule. Und sein Vater trifft im Büro auf Celtic-Kollegen. Eine gute Rivalität sei das, ein guter Spaß, sagt David.
Colleagues at work are Celtic fans, so it's good rivalry, good fun.
Am anderen Ende der Stadt, im Social Club der Celtic Supporters, ist wenige Minuten vor dem Anpfiff ebenfalls schon mächtig Stimmung. Die Celtic-Fans wohnen im Osten Glasgows. Der Social Club liegt in der London Road, die gesäumt ist von Sozialwohnungen unterschiedlicher Baujahre. Nur einen Steinwurf vom eigenen Stadion, vom Celtic Park, entfernt. Es ist der harte Kern der Fans, der sich im Celtic Social Club trifft. In einem grün-weißen Zweckbau neben einem Recyclinghof, gegenüber von einer Autowaschanlage. Die Tapete gestreift in den Vereinsfarben Grün und Weiß. An den Wänden die Trikots der Spieler, die Bilder der Celtic-Legenden, das Porträt des Clubgründers Bruder Wilfried. Die, die hierher kommen, jubeln und leiden seit Generationen mit dem Ost-Glasgower Club. Der 65 Jahre alte Robert erzählt, Celtic sei kein Hobby, sondern sein Leben. Und wenn der Verein einmal verliere, okay, dann sei er schon mal niedergeschlagen. Aber wenn Celtic gegen die Rangers verliere, bei einem Old Firm, dem sinngemäß übersetzt alten, beständigen Glasgower Derby, dann könne man ihn für volle 2 Wochen vergessen. Eine Schmach.
It's not a hobby, Celtic. Celtic is a way of life. If Celtic get beat, we're a bit down about it. But if Celtic get beat against Rangers, no, you don't go over it, no, you don't. You're sad for about 40 after it, you know.
Die 18 Jahre alte Lizzie fiebert vor dem Fernseher im Social Club mit ihren Freunden dem Spiel entgegen. Die Rivalität zwischen den Fangruppen sei einzigartig. Die gegenseitige Abneigung, der Hass, die Atmosphäre eines solchen Spiels, die Angst davor zu verlieren.
It's just how much we dislike one another. Like, we hate each other and you really feel that. You feel it like nothing else.
It's a good, really good atmosphere.
Best days are these days, well, if you win. The worst days if you lose.
Das Aalborg-Stadion kocht bereits vor dem Anpfiff. Die 51.000 Fans auf den Rängen singen. Der Stadionsprecher ermahnt die Fans, auf verbotene Hassgesänge zu verzichten. Drei Tribünen mit Rangers-Fans in Blau-Weiß, den Vereinsfarben, und Blau-Weiß-Rot, den Farben des Union Jack, der britischen Flagge. Die Westtribüne ist für die Gäste reserviert, die Celtic-Fans in Grün-Weiß. Dazu schwingen sie irische Flaggen, Grün, Weiß, Orange. Die Rangers waren zuerst da. Der Verein wurde 1872 gegründet, spielte zunächst im Zentrum der Stadt, zog aber schon bald nach Westen, an das Südufer des Clyde, ins Ibrox-Viertel. Glasgow war damals Boomtown, eine Hauptstadt der industriellen Revolution. David Mason ist der Chronist der Rangers.
Young lads came to the city from some of the Highland communities.
Die jungen Kerle strömten aus den Highlands in die Stadt. Fußball steckte damals noch in den Kinderschuhen, aber sie hatten Lust auf den neuen Sport. Sie gründeten ihren eigenen Verein. Und die Rangers wurden sehr schnell eines der besten Teams in Schottland.
Entlang des Clyde-Flusses entstanden die Werften, die den größten Teil der Handels- und Kriegsflotte für das britische Empire bauten. Die Cutty Sark, der legendäre, schnelle Segler, wurde hier auf Kiel gelegt. Später liefen auch die stolze Queen Mary und die berühmte Queen Elizabeth II am Clyde vom Stapel. Die Werften gibt es heute nicht mehr. Ein einziger Kran am Clyde-Ufer erinnert noch an die stolze Schiffbau-Vergangenheit. Drumherum, im Industriebrachland, entstehen aber zarte, neue Pflänzchen für Glasgows Zukunft. Moderne, gewagte Architektur, wie das silbern glänzende Science Center am Pacific Quay zum Beispiel, das aussieht wie ein am Clyde gelandetes riesiges UFO. Ein Symbol für die Hoffnung des jungen Glasgow auf einen neuen Boom nach dem Zusammenbruch der alten Industrien.
Nur ein paar Schritte davon entfernt, umgeben von schlichten, dunklen Reihenhäusern aus dem Industriezeitalter, liegt das Ibrox-Stadion, ebenfalls mit einer reichen Geschichte. Der Main Stand, die Haupttribüne, ist Original Art Deco, ein mächtiges, rotes Klinkergebäude unter einer Konstruktion aus Stahl. Gleich hinter dem Haupteingang die Marmortreppe, die in die holzgetäfelten Repräsentationsräume und in den Trophäensaal führt. Darunter die Umkleidekabinen, immer noch in Gebrauch, aber original 20er Jahre, erzählt Rangers-Historiker David Mason.
So we're standing here in the dressing room, of course, the home dressing room.
Wir stehen hier in der Umkleidekabine der Heimmannschaft. Alle Wände sind noch original holzgetäfelt. Auch die Kleiderhaken aus Messing sind noch von 1929. Geschwungene Schwanenhälse, damit die Spieler ihre Bowlerhüte dort aufhängen konnten. Für die Rangers-Mannschaft galten immer strenge Kleidervorschriften. Sie mussten mit Anzug, Krawatte und eben mit Bowlerhut zum Spiel kommen.
Wenn
man sich weiter in der Mannschaftskabine umschaut, dann sieht man auch noch zwei Porträts der Queen, Elisabeth II. Einmal hier an der Wand und dann dort drüben über der Tür. Der Club steht in großer Loyalität zur Krone.
Jubel in Blau-Weiß, ein fataler Fehlpass von Celtic, 1:0 in der zweiten Minute bereits für die Rangers. Wenn es so weitergeht, dann könnte die schottische Meisterschaft noch einmal spannend werden. Kein Verein der Welt hat so viele Titel gewonnen wie die Rangers. Besonders stolz ist der Club auf den Gewinn des Europapokals der Pokalsieger im Jahr 1972. Im Halbfinale hatte die Mannschaft Bayern München geschlagen. Daran erinnert David Mason gern.
Bayern Munich, who at that time had some of the best players.
Bayern München hatte damals einige der besten Spieler der Welt, die auch die WM gewonnen haben. Meyer, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Hoeneß und Breitner. Im Finale in Barcelona hatten wir gegen Dynamo Moskau schon 3:0 geführt. Am Ende wurden wir dann aber etwas nervös. Dynamo schoss kurz vor Schluss noch 2 Tore. Aber insgesamt haben wir großartig gespielt.
Really well on top through the match. It was a great performance from the team.
Einzigartig in der Welt sind aber die 54 nationalen Titel der Rangers. So oft sind sie schottischer Meister geworden. Celtic kommt bisher auf 49 Meisterschaften. John Brown gehörte zu der Rangers-Mannschaft, die zwischen 1988 und 1997 9-mal in Folge den Titel holte. Sie nannten ihn damals Bomber Brown, weil der Verteidiger dazu neigte, den Ball mit seinem linken Fuß stramm über das ganze Spielfeld bis in den gegnerischen Strafraum zu dreschen. Ein Old Firm ist Bomber Brown besonders in Erinnerung geblieben. Im Celtic Park Stadion rannte plötzlich ein Fan der Heimmannschaft beim Stand von 0:3 aufs Spielfeld und bedrohte den Rangers-Torhüter.
Ich warf mich dazwischen und traf den Celtic-Fan mit einem ordentlichen Boxhieb. Er musste dann auf einer Trage abtransportiert werden. Er hat dabei wohl auch ein paar Zähne verloren. Die Polizei hat mich gelobt, dass ich meinen Torwart beschützt habe. Celtic musste dann sogar noch eine Strafe zahlen. Es ist gut, Rangers-Spieler zu sein und auf seine Kameraden aufzupassen.
And his team got beat, so it was good to be a Rangers player and supporter that day.
. 2012 war die Erfolgsstory der Rangers erst einmal zu Ende. Die Eigentümer hatten sich verzockt. Sie hatten sich in windige Steuerkonstruktionen verstrickt und konnten am Ende die Steuerschulden des Clubs nicht mehr zahlen. Die Rangers waren bankrott und mussten neu anfangen in der 4. Liga. Die Fans waren verzweifelt, blieben den Rangers aber treu, reisten auch zu Auswärtsspielen bei den Amateurvereinen in der schottischen Provinz zu Tausenden an. Inzwischen haben sich die Rangers wieder berappelt. Unter neuer Führung und mit neuen Eigentümern sind sie seit der Saison 2016-17 wieder erstklassig. Laura Fox vom Fanclub 1872, die Zahl erinnert an das Gründungsjahr der Rangers, will mit dafür sorgen, dass sich das Pleitejahr 2012 nie wiederholt.
Als das damals passierte, wollten wir es zuerst gar nicht glauben. Dann haben wir uns aber gesagt, das geht auch wieder vorbei. Wir kommen wieder zurück. Und dieser Glaube hat uns nie verlassen. Wir haben einen Anspruch darauf, erstklassig zu sein. Der Erfolg ist in unserer DNA.
Der Club 1872 hat sich in die Rangers eingekauft. Die Fans sind Miteigentümer geworden. Spekulanten sollen nicht wieder die Chance bekommen, den Verein zu ruinieren. Rund 10% gehören jetzt bereits den Fans. Das Ziel sind 25% plus eine Aktie. Damit hätten dann diejenigen, denen die Rangers so sehr am Herzen liegen, ein gewichtiges Mitspracherecht im Club.
Im Ibrox-Stadion gibt es aber erst einmal einen Rückschlag. Celtic hat ausgeglichen. 1:1. Stille in Blau-Weiß. Dafür ist jetzt auf der Gästetribüne bei den irischen Flaggen der Teufel los.
Celtic hatte auch das erste Old Firm gewonnen. 5:2. Ein Freundschaftsspiel gegen die Rangers. 1888. Im Gründungsjahr von Celtic. Der katholische Priester Bruder Walfried hatte den Club als Wohltätigkeitsorganisation für seine aus Irland eingewanderten Glaubensbrüder im Osten der Stadt gegründet.
By lonely prison wall, I heard
Die Einwanderer waren vor der Hungersnot nach Glasgow geflohen. Mit dem Fußballteam wollte Bruder Walfrid Geld für Suppenküchen einspielen, um die hungrigen Kinder zu verpflegen. Celtic verwandelte sich aber schon bald von einer Wohltätigkeitsorganisation in einen erfolgreichen Fußballverein. Die Fans erinnern noch heute an diese Wurzeln, wenn sie im Stadion die Hungersnöte in Irland besingen, als die gesamte Insel noch von den Briten besetzt war und die Kolonialherren nichts gegen den Hunger der Iren taten. Fields of Avonry. Rangers und Celtic kamen in den ersten Jahrzehnten gut miteinander aus. Die Bitterkeit, der Hass zwischen den Fans, zwischen Protestanten und Katholiken, das habe eigentlich erst nach dem Ersten Weltkrieg angefangen, erzählt David Potter, pensionierter Lehrer für Latein und Griechisch und Autor dutzender Bücher über die Geschichte und die Spieler von Celtic Glasgow.
The other thing that happened in the early 20s after the first.
In den frühen 20er Jahren emigrierten viele Arbeiter aus Nordirland nach Glasgow. Das waren durch und durch Ulster-Männer, Männer vom Oranierorden, radikale Protestanten. Sie verwandelten die Rangers in einen ausschließlich protestantischen Verein. Davor hatten die Rangers überhaupt kein Problem damit, auch Katholiken aufzunehmen und mitspielen zu lassen. Das änderte sich aber in den 20er Jahren.
Die Spannungen zwischen Rangers und Celtic nahmen dann noch weiter zu, als in den 60er und 70er Jahren die Unruhen in Nordirland zwischen der irisch-republikanischen IRA und den Ulster Unionisten nach Glasgow hinüberschwappten.
Als die Unruhen 1969 in Nordirland begannen, bekam die Rivalität hier noch eine zusätzliche Dimension. Die 70er Jahre waren ja ohnehin eine Zeit des Hooliganismus im europäischen Fußball. Aber in Glasgow bekamen wir dann auch noch den Nordirland-Konflikt hinzu.
Celtic wurde wiederholt dafür bestraft, dass die Fans im Stadion Lieder der Terrororganisation IRA sangen. David Potter, der pensionierte Lehrer und Celtic-Chronist, der gar nicht in Glasgow lebt, sondern in einem kleinen Haus auf der anderen Seite Schottlands, in Kirkcaldy an der Nordseeküste, ist sicher kein Terrorsympathisant, aber mit Leib und Seele Celtic-Fan und natürlich im Besitz einer Dauerkarte für das Celtic Park Stadion.
Die Celtic-Fans singen gern die Lieder der irischen Rebellen, zum Beispiel über einen Mann mit dem Namen Sean South aus Gary Owen oder über Eden McNasby, der während der nordirischen Unruhen getötet wurde. Und sie singen natürlich die irische Nationalhymne, den Soldier's Song, das Lied eines Soldaten. Dieses Lied ist wirklich bewegend. Ich singe immer mit, obwohl ich ja gar nicht irisch bin. Es ist ein wirklich sehr, sehr gutes Lied. Soll ich mal vorsingen?
Soldiers are we, whose lives are pledged to Ireland. Some have come from a land beyond the wave. Sworn to be free.
1995 wurde der 16 Jahre alte Celtic-Fan Mark Scott erstochen. Sein Mörder, so stellte sich später im Prozess heraus, stammte aus einer Familie fanatischer protestantischer Paramilitärs. Die Freundin von Mark Scott, Cara Henderson, gründete damals eine Organisation mit dem Namen Nil by Mouth. Nil by Mouth beschreibt den Zustand der Nüchternheit, den der menschliche Körper erreichen muss, bevor operiert werden kann. Dave Scott organisiert heute die Aktivitäten von Nil by Mouth.
Cara glaubte, dass der Hass langsam verschwinden wird, wenn wir unsere Sprache ändern. Wenn wir zum Beispiel keine Hasslieder mehr singen. Es gibt ganz schlimme, blutrünstige Fangesänge. Die Leute hatten immer gesagt, das gehöre einfach zum Fußball in Glasgow dazu. Wir haben es aber geschafft, dass die schlimmsten Gesänge jetzt verboten sind. Wer dagegen verstößt, wird bestraft. Wir wollen damit nicht die Rivalität unter den Fans verbieten, keine Halb-und-Halb-Schals einführen, halb Rangers, halb Celtic, aber wir wollen diesen sektiererischen Fanatismus nicht mehr. But you don't have to bring the sectarian bigotry into it. Over and over,
we will follow you. Die religiösen Bezüge der Rivalität wirken heute antiquiert. Protestanten, Katholiken, der Einfluss der Kirchen in Schottland ist, wie überall in Großbritannien, auf dem Rückzug. Die jungen Celtic-Fans geben sich auch weniger papsttreu als vielmehr links und sozialistisch. Vor allem die Gruppe der Green Brigade Ultras, die häufig politische Banner im Stadion entrollt und die Flagge der Palästinenser schwenkt. Was die Rangers-Fans wiederum dazu veranlasst, beim Old Firm die israelische Flagge zu zeigen.
2:1. Die Rangers gehen wieder in Führung, wittern nach langer Durststrecke einen Heimsieg, Jubel in Blau-Weiß. Kurz vor der Pause dann aber doch die Ernüchterung. Celtic schlägt erneut zurück, 2:2. Eine spannende, von beiden Mannschaften offensiv geführte erste Halbzeit geht zu Ende und die Celtic-Fans jubeln über den gelungenen Ausgleich.
Die kleinste Zuschauerzahl, 65.000 im Celtic Park. Wir haben damals 5:1 gewonnen. Größte Kulisse, das schottische Pokalendspiel 1969. 132.870 Zuschauer. Gesamte Zuschauerzahl in 15 Spielen, 1.300.000 Menschen. Die anderen waren die Feinde. Das war das Spiel, nachdem du beurteilt wurdest. Die ganze Woche vorher haben mich die Leute auf der Straße angesprochen. Sorge ja dafür, dass wir gewinnen. Man war wirklich unter Druck.
Jim Craig ist dieses Mal nicht beim Spiel. Er geht nur noch zu den Heimspielen seiner Celtic-Mannschaft. Jim Craig ist eine Celtic-Legende. Er gehört zu den Lisbon Lions, zu den sogenannten Lissabon-Löwen, die 1967 in der portugiesischen Hauptstadt ziemlich überraschend gegen Inter Mailand den Europapokal der Landesmeister gewonnen haben. Als erste britische Mannschaft überhaupt.
Wir hatten damals seit 1957 keinen Titel mehr geholt. Doch dann wurde Jock Steen 1965 Trainer. Er revolutionierte die Trainingsmethoden. Und schon nach wenigen Monaten hatten wir den schottischen Pokal gewonnen. Im Jahr darauf die schottische Meisterschaft und 1967 schließlich den Europapokal. Das zeigt, wie manchmal ein Mann den Unterschied ausmachen kann, wenn er zur richtigen Zeit mit den richtigen Ideen kommt.
Jim Craig ist heute 75 Jahre alt und hätte das Europapokalfinale damals fast verpasst, weil er kurz vorher noch sein Zahnmedizinexamen machen musste. Doch gerade noch rechtzeitig konnte sich der Rechtsverteidiger ins Team zurückspielen. Heute lebt der Zahnarzt im Ruhestand auf dem Lande bei Perth im Osten Schottlands mit Blick auf die Highlands. Er freut sich, wenn seine Enkelkinder ihn besuchen, und erinnert sich immer noch gern und lebhaft an den 25. Mai 1967 in Lissabon.
As we approached the stadium, somebody shouted. Als wir im Bus fuhren, rief einer von uns von der Rückbank: Boss, die Leute, die da draußen zum Spiel wollen, kommen uns ja alle entgegen. Jock Steen ist dann zum Fahrer gegangen und es stellte sich heraus, dass der gar nicht wusste, wo das Nationalstadion war. Er hat dann den Bus umgedreht und ist der Menschenmenge hinterhergefahren. Das Gute daran war, dass wir schließlich so spät dran waren und nicht mehr lange nervös in der Kabine auf den Anpfiff warten mussten.
The good thing was, it meant that we arrived late, so there was less time for nerves.
Das Spiel damals, der größte Celtic-Triumph aller Zeiten, endete im Tumult, als die Glasgower Fans nach dem Schlusspfiff das Spielfeld stürmten und überglücklich über ihre Spieler herfielen.
Ich habe es nur noch halbnackt in die Umkleidekabine geschafft. Ohne mein Trikot, meine Schuhe, meine Strümpfe. Ich hatte nur noch die Unterhose an. Wir hatten uns alle in die Kabine geflüchtet. Dann sagte jemand zu unserem Captain: Billy, du musst da jetzt raus, den Pokal abholen. Er hat aber gesagt: Ich gehe da nicht noch mal raus zu diesen vielen Leuten. Sie haben dann ein Auto geholt, damit er von hinten auf die Tribüne kam, um den Pokal überreicht zu bekommen. Die Mannschaft war da gar nicht dabei. Wir sind in der Kabine geblieben.
Im Ibrox-Stadion sieht es nach dem Seitenwechsel und einer roten Karte zunächst so aus, als könnten die Rangers noch einmal in Führung gehen. Doch es kommt anders. Celtic-Trainer Brendan Rodgers wechselt in der 66. Minute seinen Joker Eduard ein, der schon zwei Minuten später den Siegtreffer für Celtic erzielt. Die enttäuschten Rangers-Fans verlassen nach dem Schlusspfiff ziemlich schnell das Ibrox-Stadion. Auf der Westtribüne bei den Celtic-Fans wird dagegen noch lange gefeiert. Vom Vater und Sohn, die so große Hoffnungen auf einen Sieg ihrer Rangers hatten, ist weit und breit nichts mehr zu sehen. Vor dem Fanshop steht aber noch David Tabbert.
Obviously very disappointed. I was looking forward to this game. I thought we were going to really challenge Celtic today.
Er sei natürlich enttäuscht. Er habe gedacht, dass sie Celtic heute packen könnten, sagt David. Rangers-Fan bleibe er trotzdem. Die Rangers-Fans seien eine Familie. Die Liebe und die Leidenschaft, die sie für ihre Mannschaft und für ihr Land hätten, niemand könne sie darin übertreffen.
The Rangers supporters are a family, and when you see the love and passion that they have for their team and their country, it's second to none.
Drüben im Osten der Stadt, im Social Club von Celtic, wird jetzt natürlich kräftig gefeiert. Jim, 67 Jahre alt, Mutter und Vater aus Irland eingewandert und mit 7 Jahren zum ersten Mal im Celtic Park, nimmt erst einmal einen ordentlichen Schluck Lager. Es sei großartig, dass sein Verein heute gewonnen habe, aber Schottland brauche auch eine gute Rangers-Mannschaft. Die seien heute ein starker Gegner gewesen, lobt Jim, der Celtic-Fan.
Great, they have a victory today, do you know what I mean? And Scotland needs a good Rangers team. They played great football. They gave a great opposition today, honestly. Hail, hail, the Celts are here.
What the hell do we care now? Die großen Zeiten des schottischen Fußballs sind vorbei. Die Champions League werden Celtic oder die Rangers wohl nie gewinnen. Die Milliarden, die heute die Ligen in England, Italien, Spanien und Deutschland überschwemmen, ziehen an der Scottish Premiership League vorbei. 5 Millionen Schotten und 600.000 Glaswegians, wie die Bewohner von Glasgow heißen, sind für die internationalen Vermarkter zu wenig, um das große Geld zu investieren. Doch wenn es um die Leidenschaft und die Loyalität der Fans geht, dann ist der Fußball in Glasgow immer noch Weltspitze. When we go to paradise, where the flag of proudly flies, the fans they gather round from far and near. You can join the mighty throng when we sing the Celtic song, all about the grand old team we love so dear.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Old Firm, das Traditionsderby spaltet Glasgow. Eine Sendung von Jens-Peter Marquardt. Mitarbeit Simone Rosenblatt, ARD Studio London. Es sprachen neben weiteren Regina Mädler, Michael Haag und der Autor. Technik Sabine Suhr. Regie Karin Huxdorf. Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.